kommt der Selbstbeweis durch die Auferstehung. Doch auch das wollte niemand glauben, weder die Freunde noch die Feinde. Aber Gott wollte, dass das Leben weitergeht. Und das geht nun schon, ja, seit über 2000 Jahren weiter. Für mich, für euch, für uns alle. Und das ist das Wunderbare. Er ist wahrhaftig auferstanden. Neben der Geburt Jesu ist die Auferstehung Christi das wohl am meisten künstlerisch dargestellte Ereignis. Beide Ereignisse haben die Welt verändert. Zunächst wollte es niemand glauben, dass das, was in der Osternacht passiert ist, was den Augen des Menschen verborgen geblieben ist. Wie soll man auch etwas glauben, das man nicht gesehen hat oder nicht sehen konnte und damit nicht beweisen konnte? Zu der Tatsache der Auferstehung, er ist wahrhaftig auferstanden, gibt es keine Alternative, keine Parallele in unserer Welt. Das, was in der Osternacht passiert ist, ist einzigartig. Wir sprechen hier von einer Tatsache, die es so noch nie gegeben hat. Hier erscheint nicht ein wiederbelebter Leichnam, so wie das zum Beispiel bei der Auferstehung des Lazarus war oder des Jüngling von Nain oder der Tochter des Jairus. Das war nur eine Rückkehr ins sterbliche Leben. Nein, hier meldet sich das Unbesiegbare in der Hand Gottes, unzerstörbare Leben im irdischen Leben zurück. Wir haben dennoch das Problem, es gibt keine menschlichen Zeugen. Ostern ist ein Geheimnis, das Geheimnis des Glaubens, mehr noch ein Mysterium. Die Auferstehung hat keine Zeugen, wohl aber die Begegnung mit den Auferstandenen. Das älteste schriftliche Zeugnis finden wir nicht in den Evangelien. Das älteste schriftliche Zeugnis finden wir im Brief des Apostel Paulus an die Korinther. Ich habe es aufgeschrieben. Ich lese es euch jetzt vor. Es ist eine Besonderheit dabei. Vielleicht findet ihr es heraus. Ich frage dann am Ende. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in den Heiligen Schriften. Er wurde begraben und am dritten Tage von den Toten auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen 12 Jüngern. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zu gleicher Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient habe. Was ist das Besondere an diesem Text, an diesem Bibeltext? Bitte, was war?
Bezeugt in den Schriften.
Ja, okay. Die Frauen würde ich gerne fragen, was ist das Besondere? Und dass das hier überhaupt nicht erscheint. Er hat die Frauen einfach weggelassen, der Paulus, der Schelm. Und keiner hat sie ihm übel genommen. Das kann doch nicht sein. Jesus ist ganz bewusst den Frauen zuerst am Kreuz erschienen und das ganz am Ostermorgen erschienen und das ganz bewusst. Das ist eine Würdigung der Frau, die damals in der zweiten Reihe in der Gesellschaft stand und heute im Islam ja auch am Ende steht. Und ich habe vor kurzem einen Bericht gesehen von diesem Viertel der ultraorthodoxen Juden in Mea Sharim in Jerusalem. Da gibt es schon wieder mehrere Straßenbahnen und Busse, wo die Frauen hinten sitzen müssen. Und das ärgert mich. Ich ärgere mich über Paulus. Der war Pharisäer und das hat er ganz bewusst rausgelassen. Ganz im Gegenteil zur Auferstehung. Die Frauen waren am ersten am Grab. Und dann spricht er Maria Magdalena an. Und hier steht nichts davon drin. Das ist nicht in Ordnung. Okay, jetzt wisst ihr es. Es ist also völlig bedeutungslos, dass das Auferstehungsgeschehen den Augen, unseren Augen, verborgen geblieben ist. Wir hätten es wahrscheinlich überhaupt nicht miterleben können, weil die göttliche Urgewalt etwas vollbracht hat, was menschliche Augen nicht hätten ertragen können. Selbst Moses, der Mann Gottes, musste sein Antlitz verbergen, als Gott an ihm vorüberging. Aber es gibt eine Wolke von Zeugen, die Jesus Christus nach seiner Auferstehung mit eigenen Augen gesehen haben. Und die Frauen waren die Ersten. Sie durften ihn nicht nur sehen, sie haben mit ihm gesprochen, sie haben ihn berührt und sie haben mit ihm gegessen. Irgendwann halte ich mal eine Predigt über dieses Thema. Die leibliche Auferstehung. Das, was wir erleben, war eine leibliche Auferstehung. Und wenn die nicht leiblich passiert wäre, wäre der Tod nie besiegt geworden. Aber das ist etwas, was nochmal kommt. Christus ist also wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Und das ist die Osterbotschaft, die seit über 2000 Jahren in dieser Welt verkündet wird. Ich habe mich 6 Wochen, 5 Wochen im Internet abgemüht, um das Bild zu finden. Ich habe das Bild irgendwann mal im Jahr 2000 gesehen, aber ich wusste nicht, woher. Und dann habe ich den Verlag angerufen, wo ich dachte, dass er das Bild auf einen Pfarrmantel gedruckt hat. Und da sagten die, wann war denn das? Ich sage, 2003. Vergessen Sie es. Damals war die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten. Aber ich gebe Ihnen mal den Chefredakteur. Und dann hat mir den Chefredakteur gegeben und ich dachte, der lässt sich im Regen stehen. Hat er gesagt, ich habe, glaube ich, das Bild und ich schicke es Ihnen. Und er hat mir es geschickt. Und genau um dieses Bild geht es heute. Der Künstler hatte einen genialen Einfall. Er malte, was geschehen ist, die Auferstehung von den Toten. Doch er malte sie so, als hätten wir sie nicht sehen dürfen, weil wir sie nicht sehen konnten. Genau das kommt auf dem Bild ganz deutlich zum Ausdruck. Die Darstellung am rechten Bildrand ist hier ein roter Punkt. Nein, das ist ja nicht. Okay, aber ihr seht es hier am rechten Bildrand. Die Darstellung an diesem rechten Bildrand, die sprengt nämlich alle unsere Sehgewohnheiten. Da, wo eigentlich nichts sein dürfte, entsteigt der Auferstandene dem steinernen Sarkophag. Doch die prächtigen Flügel des Engels verstellen den Frauen den Blick. Und damit bleibt das Geschehen am Ostermorgen unseren Augen verborgen und ist nur im Glauben zu erfahren. So ungewöhnlich diese Osterdarstellung, so ungewöhnlich oder außergewöhnlich ist auch die Geschichte dieses Bildes. Das Bild stammt aus dem sogenannten Turin-Mailänder Stundenbuch. Das ist ein Teil einer monumentalen Bilderhandschrift und umfasst Stundenbuch, Messbuch und Gebetsbuch. Das heißt, die alten Maler haben früher Bücher gemalt und Bilder in Büchern. Das gibt es heute gar nicht mehr durch die neue Technik. Und dieses Turin-Mailänder Stundenbuch hat Herzog von Berry 1380 in Auftrag gegeben. Und nachdem die Arbeiten der besten Buchmaler der Welt mehrfach unterbrochen wurden, wurden sie erst 1450, also 70 Jahre später, wieder aufgenommen. Und zwar im Auftrag Philipp des Guten, des Herzogs von Burgund. Das gesamte Werk ist eng verbunden mit dem Künstler Jan van Eyck, also ein flämischer Maler, der berühmt war für seine Tafelmalereien. Er arbeitete allein bis zu seinem Tode 17 Jahre lang an diesem Buch. Und ein Bild ist aus diesem Buch. Das ist die Geschichte des Bildes. Was will uns das Bild sagen? Eigentlich nur einen Satz. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wahrhaftig auferstanden, das heißt, es ist wirklich wahr, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Keine Lüge, kein Irrtum, nicht einmal ein Akt des Glaubens ist notwendig. Denn die Auferstehung ist das bestbezeugte, die bestbezeugteste Tatsache der Weltgeschichte. Und darauf gründen wir seit über 2000 Jahren unseren christlichen Glauben. Leider ist das so, dass heute viele Christen, ich habe gelesen, 50% an die Auferstehung und an die eigene Zukunft nicht so richtig glauben. Die öffentliche Meinung und vor allen Dingen die liberale Theologie und die Medien, die lassen keinen Raum für solche Hoffnung. Und trotzdem, wie sich auch die Auferstehung ereignet haben könnte, das ist für unseren Glauben nicht von Bedeutung. Nicht die Auferstehung ist eine Sache des Glaubens, sondern wir selbst sind das Problem des Glaubens. Die Geschichte des zweifelnden Thomas zeigt es. Er kommt in den Kreis der Apostel, die ihm von der Auferstehung Jesu berichten, und er glaubt es nicht. Warum nicht? Warum nicht? Weil die Zeugen alles andere als glaubwürdig waren. Sie haben alle den Herrn gesehen, die Botschaft seiner Auferstehung gehört und sie sitzen seit Wochen voller Angst und Furcht hinter verschlossenen Türen. Wie soll Thomas ihrem Glauben glauben? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Thomas zweifelt nicht an der Auferstehung der Toten, Jesu, oder an der Größe der Macht Gottes. Er zweifelt schlichtweg an den Zeugen, an seinen Brüdern und Schwestern. Und wie diese auftreten, kann man ihm das nicht einmal verdenken. Wissen wir heute, was das für unser Leben bedeutet? Er ist wahrhaftig auferstanden. Betrachten wir noch einmal das Osterbild. Beim ersten Hinschauen könnte man auf den Gedanken kommen, Jesus macht sich hier aus dem Staub, heimlich, still und leise, verdeckt von den prächtigen Flügeln des Engels. Keiner kann ihn sehen und schon gar nicht die Frauen in ihrer Trauer. Der Buchmaler Jan van Eyck hat aber konsequent die Wirklichkeit gemalt. Die Welt des Auferstandenen ist nicht mehr unsere Welt. Getrennt durch den Engel, jenen Boden zwischen Gott und den Menschen, verlässt Jesus sein Grab. Und er ist ein anderer. Er ist ein anderer. Seine Gestalt deutet das an. Er ist gekleidet in einen kostbaren Mantel und bewaffnet mit der Siegesfahne des Kreuzes. So geht er zum Vater. Zurück bleiben die Frauen mit ihren traurigen Gesichtern und gebeugten Nacken. Auf ihrer Seite des Lebens ist zunächst kein Trost. Das ganze Leid dieser Welt drängt sich an der anderen Seite des Osterbildes. Wenn man das Bild spontan betrachtet, könnte man schon auf den Gedanken kommen, Jesus macht sich hier aus dem Staub und das im wahrsten Sinne des Wortes. Diesen Gedanken könnte man aber auch wörtlich nehmen. Ich denke, wir haben alle schon einmal die Aussegnungsworte des Pastors am Grab eines lieben Menschen gehört. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das Wort vom Staub, aus dem ich Menschen geschaffen wurde und zugleich zurückkehre, ist ein düsteres Wort und macht uns Angst. Hier am Ostermorgen wird es aufgehoben. Denn der, der aus unserem Bild zu flüchten scheint, hat ja sich nicht im sprichwörtlichen Sinne aus dem Staub gemacht, sondern er ist aus dem Staub dieser Erde emporgestiegen zum ewigen Leben. Und das nicht um seinetwillen, sondern um meinetwillen, um euretwillen, damit auch wir einmal aus dem Staub der Erde emporgehoben werden zum ewigen Leben. Wir müssen uns nun immer wieder fragen lassen, wie ist das bei uns in unserem Alltag, wenn unsere Pläne zerrinnen, wenn unsere Beziehungen zerbrechen, wenn Leid und Angst unseren Alltag verdunkeln, wenn wir am Grab eines lieben Menschen stehen müssen, macht sich dann im wahrsten Sinne des Wortes unsere Hoffnung aus dem Staub? Mir geht es wenigstens manchmal so, und das tut weh. 2/3 des Bildes gehören der Trauer und der Ratlosigkeit. Nur Maria Magdalena, die junge Frau mit den ganz links mit den braunen Haaren, wagt den Blick zu heben. Wie, fragt sie, kann das alles gewesen sein? Es ist nicht alles gewesen. Nicht so. Jesus geht nicht einfach so, ohne einen Blick zurück. Er entflieht nicht. Er macht sich nicht aus dem Staub. Ganz im Gegenteil. Er wendet sein Gesicht, und das sieht man ganz deutlich hier, der Welt der Trauer zu. Er sieht die Hilflosigkeit seiner Jüngerin, ihre Angst, ihre Ratlosigkeit. Das ist die Osterbotschaft. Christus ist im Himmel bei seinem Vater, und diese unsere Welt ist ihm nicht egal. Er lässt seine Freunde nicht im Stich. Er hat ein Auge für sie, für ihre Not, für ihre Angst, ihre Trauer, ihre Ratlosigkeit. Mehr noch, es verschwindet auch keiner von uns, weder im Leben noch in der Dunkelheit des Todes. Jesus ist vorausgegangen in den Tod und in das Leben. Das wissen wir. Gott sei Dank. Als Jesus im Garten vor dem leeren Grab der weinenden Maria Magdalena begegnet, erkennt sie ihn nicht. Erst als er sie mit ihrem Namen anspricht, weiß sie, vor ihr steht der auferstandene Herr. Rabuni, Rabuni, mein Meister. Sie möchte ihn ergreifen, vielleicht umarmen, eine verständliche Geste. Könnte ich Jesus ergreifen, ihn festhalten, dann würde sich auch mein Glaube an seine immerwährende Gegenwart nicht so schnell in Staub verflüchten, wenn es schwierig und dunkel wird in meinem Leben. Doch Jesus wehrt Maria mit den so berühmt gewordenen Worten ab. Noli me tangere, rühre mich nicht an. Für Maria in diesem Moment sicher sehr brutal und schmerzlich. Doch Jesus gibt zugleich die Begründung. Ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Das heißt, halte mich nicht fest. Lass mich gehen, denn nur so kann ich dann immer bei dir sein. Denn ab jetzt bin ich bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Ich kann Gott nicht so festhalten, wie ich es gerne möchte. Ich kann nicht an mein Bild von ihm glauben. Ich kann nicht von ihm Besitz ergreifen, wenn ich ihn gerade mal brauche. Ich kann meine Hoffnung an Jesus nicht von der Erfüllung meiner Wünsche abhängig machen. Ich muss loslassen, mich selbst und alle Sicherheiten dieser Welt, damit er mich halten kann. Der Auferstandene auf unserem Bild entsteigt dem Staub der Erde. Er entschwindet dem Bild, wie ich ihn gerne sehen möchte, damit er immer bei mir ist, wie er es gerne möchte und wie es wirklich gut für mich ist. Denn sein Wort gilt, Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ist uns eigentlich bewusst, was diese Worte Jesu für unser Leben bedeuten? Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das Größte, das Wichtigste, das Schönste, das Wertvollste, was der Mensch besitzt, das ist das Leben. Am Anfang unseres Lebens sind wir uns dieses wertvollen Schatzes gar nicht so recht bewusst. Wenn man jung ist, geht man durch das Leben und denkt nicht viel darüber nach. Ganz im Gegenteil. Viele gehen mit ihrem Leben sehr unachtsam um. Dafür gibt es Beispiele. Genussmittel, Alkohol, Nikotin, Drogen, schonungslose Höchstleistungen im Beruf, in der Karriere, Vergnügungssucht bis zum Gehtnichtmehr, Kriege, Morde, Totschlag. Das sind nur einige Beispiele, die unser so wertvolles, kostbares Leben bedrohen. Aber je älter man wird, und wenn die Krankheiten kommen, wenn der Tod uns einen lieben Menschen von der Seite reißt, dann wird uns bewusst, wie gefährdet und zerbrechlich unser Leben ist. Und uns wird bewusst, dass wir unser Leben einmal verlieren werden. Wenn ein Mensch geboren ist, wird auf ihn ein Pfeil abgeschossen. Und dieser Pfeil fliegt und fliegt, bis er ihn am Tage seines Todes trifft. Wenn wir also spüren, dass unser Leben zu Ende geht, ganz gleich, ob jung oder alt, ob gesund oder krank, dann ist der Schrei in uns, save or save, SOS, rettet unsere Seelen. Gott, rette meine Seele, denn ich will leben. Es geht also um unser Leben. Nein, es geht um viel mehr. Es geht um unser unsterbliches, ewiges Leben. Einstmals glaubten wir, wir könnten unser Leben selbst bestimmen. Das ist ja heute mehr denn je der Slogan dieser Welt. Ich kann mein Leben selbst bestimmen. Wir Menschen wollen unser Leben selbst in die Hand nehmen. Und in unserer Überheblichkeit sind wir der Meinung, dass wir das auch können, selbstbestimmt leben. Doch das ist der größte Irrtum unserer Gesellschaft. Du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir fordern. Wir können unser Leben nicht selbst bestimmen, das kann nur Gott. Und wir können erst recht nicht unser Leben verlängern. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er hat uns das Leben geschenkt. Er erhält unser Leben und eines Tages wird er unser Leben in ewiges Leben transformieren. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Geboren werden und leben und sterben müssen, bilden einen geheimnisvollen Zusammenhang. Die alte germanische Mythologie hatte drei sogenannte Schicksalsgöttin, die das menschliche Leben festlegen. Die eine Göttin spinnt den Lebensfaden, die zweite bestimmt seine Länge und die dritte schneidet den Lebensfaden einfach ab. Ein schrecklicher Gedanke. Irgendeine Macht, irgendein Schicksal wird eines Tages meinen Lebensfaden abschneiden. Aber über diesen Aberglauben sind wir ja längst hinweg. Sind wir das wirklich? Im November 1951 tagte in Paris die UNO-Vollversammlung. Gerade hatte der englische Außenminister das Wort ergriffen, da geschieht etwas, was den Diplomaten das Herz stocken lässt. Und was die Journalisten als prickelnde Nachricht durch die gesamte Presse schicken. Eine schwarze Katze marschiert von links und rechts durch den Saal. In allen großen Zeitungen konnte man das Bild von diesem aufregenden Ereignis sehen. Und dabei stand die Frage, ist das nur ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich meine, das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Ein schlechtes Zeichen für den Geisteszustand unserer aufgeklärten Welt. Wir sind der Meinung, dass wir unser Leben selbst bestimmen können und dabei glauben wir an eine schwarze Katze. zwischen dem schicksalhaften Ausgesetztsein und dem Überheblichen, sein Leben selbst bestimmen zu können und dann doch sterben zu müssen, bleibt uns die wunderbare Zusage unseres Herrn und Heilandes, dem Herrn über Leben und Tod, dem Sohn Gottes, der dem Tode die Macht genommen hat. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Der große russische Dichter Leo Tolstoi schrieb in seinem Tagebuch: An einem Vorfrühlingstag war ich allein im Wald und lauschte seinem Rauschen. Ich dachte an meine Unruhe während der letzten 3 Jahre, an mein Suchen nach Gott, an mein dauerndes Schwanken zwischen Freude und Verzweiflung. Und plötzlich sah ich, dass ich nur lebte, wenn ich an Gott glaubte. Wenn ich nur an ihn dachte, erhob sich in mir die frohe Woge des Lebens. Alles ringsherum belebte sich, alles bekam einen Sinn. Aber sobald ich nicht an ihn glaubte, stockte plötzlich das Leben. Was suchst du also noch? Rief eine Stimme in mir. Er ist doch, ohne den man nicht leben kann. Gott erkennen und leben, das ist ein Teil unseres Lebens, weil Gott das Leben ist. Mutter Teresa hat ein wunderbares Gedicht geschrieben, oder es ist eigentlich kein Gedicht, über das Leben. Das Leben ist eine Chance, nutze sie. Das Leben ist Schönheit, bewundere sie. Das Leben ist Seligkeit, genieße sie. Das Leben ist ein Traum, mach daraus eine Wirklichkeit. Das Leben ist eine Herausforderung, stell dich ihr. Das Leben ist Pflicht, erfülle sie. Das Leben ist ein Spiel, spiele es. Das Leben ist kostbar, geh sorgfältig damit um. Das Leben ist Reichtum, bewahre ihn. Das Leben ist Liebe, erfreue dich an ihr. Das Leben ist ein Rätsel, durchdringe es. Das Leben ist ein Versprechen, erfülle es. Das Leben ist Traurigkeit, überwinde sie. Das Leben ist eine Hymne, singe sie. Das Leben ist Kampf, kämpfe ihn. Das Leben ist eine Tragödie, ringe mit ihr. Das Leben ist ein Abenteuer, wage es. Das Leben ist Glück, verteidige es. Das Leben ist das Leben, verteidige es. Das Leben ist Jesus Christus, vertraue ihm. Wir haben die wunderbare Zusage unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Amen.